Vortragsreihe 175 Jahre Deutschlandlied. Erster Vortrag: Dr. Eckart John. Die provozierende Hymne. Das Lied der Deutschen. Geschichte und Legenden.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Temperaturen ziehen einen heute eher in den Biergarten. Umso schöner ist es, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. 175 Jahre Deutschlandlied ist das Motto dieser Reihe, dieser kleinen Reihe. Runde Jubiläen sind Wegmarken der medialen Kulturkalender, die die Aktualität ihrer Themen eher suggerieren als ausfüllen. Und insofern könnte man mit der schon angesprochenen anstehenden Fußball-Europameisterschaft einen weitaus relevanteren, weil tatsächlich aktuellen Anlass sehen, sich mit der deutschen Nationalhymne zu beschäftigen. Denn zu Zeiten sportlicher Großereignisse haben auch Nationalhymnen stets Hochsaison. Ihre Wahrnehmung ist dabei jedoch recht disparat. Nationalhymnen sind eigentlich überflüssig. Diesen Tenor kann man bei Bedarf in vielfach variierten Formen in Online-Foren und den sogenannten sozialen Netzwerken lesen. Und doch tönen sie uns beständig entgegen, wenn wieder irgendwo eine Olympiade, eine Weltmeisterschaft oder ein prominenter Boxkampf stattfindet. Sportereignisse bilden heute ein zentrales Forum, das Nationalhymnen aus ihrem politischen Mauerblümchendasein bei Staatsempfängen herausholt und ihre Austrocknung als Accessoire ehrfürchtig steifer schwarzer Anzüge entgegenwirkt. Fußball spielt in dieser Hinsicht eine besonders prominente und auch farbige Rolle. Vor 175 Jahren, als das Lied, das zur deutschen Hymne werden sollte, entstand, war Fußball als Sport noch völlig unbekannt. Dieser Aspekt mag auf den ersten Blick vielleicht etwas abseitsverdächtig wirken, ist aber in unserem Zusammenhang insofern bemerkenswert, als er schlaglichtartig ein grundsätzliches Moment populärer und traditioneller Lieder berührt. Wenn er signalisiert, den Kontext, in dem Lieder verwendet werden. Lieder bestehen nicht nur aus Text und Melodie oder aus einem musikalischen Arrangement, sondern beinhalten stets auch den Kontext ihrer Verwendung. Wer heute über ein Lied wie die deutsche Nationalhymne spricht, spricht implizit immer auch über einzelne Facetten seiner 175-jährigen Geschichte. Deswegen kann es aufschlussreich sein, diese runde Zahl zum Anlass zu nehmen, die Rundungen, aber auch die Unwucht in den Bedeutungsschichten dieses historischen wie gleichermaßen aktuellen oder gegenwärtigen Liedes genauer zu beleuchten. Als Heinrich Hoffmann von Fallersleben im August 1841 sein Lied der Deutschen verfasste, konnte er nicht ahnen, dass dieser Text im 20. Jahrhundert zur folgenreichsten Hymne deutscher Hybris werden sollte. Seit dem Ersten Weltkrieg ist Deutschland über alles zu einer Ikone nationalistischer und rassistischer Ideologie geworden. Und parallel dazu avancierte das Lied zur deutschen Nationalhymne, die ab 1922 die politische Geschichte Deutschlands in unterschiedlichen Textfassungen begleitet hat. Dabei blieb das Lied ein beständiger Zankapfel, dessen nationaler Repräsentationsstatus kontinuierlich angefeindet und in Frage gestellt wurde. Als Hymne der Gestrigen, zumal der ewig Gestrigen, ist sie von kritischen Köpfen immer wieder abgelehnt worden und hat auch die Herzen der alten Bundesrepublik nie wirklich erobert. Aber hat sich das spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nicht völlig verändert? Hat die Generation der nach 1990 Geborenen nicht ein ganz anderes, entspannteres Verhältnis zu dieser Hymne? Ist Einigkeit und Recht und Freiheit inzwischen zu einem attraktiven Leitmotiv musikalisch-nationaler Symbolik geworden? Oder bleibt es dauerhaft ein hoffnungslos vergiftetes Lied? Solche Fragen haben mich bewogen, Ihnen für die kommenden rund 65 Minuten eine kleine Expedition in vermintes Gelände anzubieten und dabei nicht so sehr dem Bekannten von Geschichte und Geschichten, gesättigten Routen nachzugehen, etwa von Haydn zu Hitler, von Helgoland bis zum Mauerfall, sondern auf etwas weniger ausgetretenen Pfaden die Spuren dieses Liedes zu verfolgen. Nationale Hymnen sind die bekannteste Musik, die man sich vorstellen kann, schwärmte der Komponist Karl-Heinz Stockhausen. Doch Nationalhymnen sind selten gute Kompositionen, meinte sein jüngerer Kollege Moritz Eggert. Nationalhymnen sind immer prekär, resümierte der Germanist Jost Hermann und ergänzte, besonders die Alten, die vom besten König, vom erwählten Volk, von unverbrüchlicher Einigkeit, vom Tod fürs Vaterland oder gar der Weltmission der eigenen Nationen schwärmen. Zitat Ende. Man kann schon anhand dieser drei Äußerungen sehen, dass Nationalhymnen auf sehr unterschiedliche Weise wahrgenommen werden können, sei es als Musik, zumal als enorm bekannte Musik wie bei Stockhausen, oder hinsichtlich ihrer ästhetischen Qualität bzw. Mediokrität wie bei Moritz Eggert, oder hinsichtlich ihrer Texte und politisch-ideologischen Botschaften wie bei Jost Hermann. Mein Zugang orientiert sich im Folgenden vor allem an der Wirkung und Wahrnehmung dieses Liedes, wobei letztlich weniger die Hymne als solche im Zentrum steht, weder als Konstruktion einer Erfolgsgeschichte noch als Zusammenschau ihrer Skandalgeschichte, sondern mich interessiert die Rezeption dieses Liedes in Hinblick auf den Prozess der Politisierung von Liedern und Musik im 19. und 20. Jahrhundert sowie auf die Formen der Tradierung populärer Lieder und der damit einhergehenden Legendenbildung und Mythisierung. Die nüchternen Fakten zur Geschichte dieses Liedes sind rasch erzählt. Ende August 1841 schreibt der Schriftsteller Heinrich Hoffmann, der sich selber Hoffmann von Fallersleben nennt, das Lied Deutschland, Deutschland über alles. Anfang September 1841 bringt es sein Verleger Julius Campe in Hamburg in Kooperation mit dem Stuttgarter Kollegen Paul Neff unter dem Titel Das Lied der Deutschen als Musikaliendruck heraus. Es erscheint dort zur Melodie von Joseph Haydns österreichischer Kaiserhymne, Gott erhalte Franz den Kaiser, in einem Arrangement mit Klavier- und Gitarrenbegleitung. Anfang Oktober 1841 wird das Lied im Rahmen einer politischen Kundgebung auf dem Jungfernsteg in Hamburg erstmals öffentlich aufgeführt. Damit war das Lied in der Öffentlichkeit angekommen. Doch die Resonanz darauf blieb lange Zeit vergleichsweise gering. Im ganzen 19. Jahrhundert spielte das Lied keine besonders prominente Rolle, weder als politisches Lied noch als populäres Lied. Und erst über 50 Jahre später, in der Zeit um 1900, findet Deutschland, Deutschland über alles zunehmend Verwendung im nationalistischen Milieu, insbesondere in den chauvinistischen und antisemitischen Kreisen des Kaiserreichs und etabliert sich von hier aus mit steigender Präsenz im Vorkriegskanon der nationalistisch-patriotischen Gesänge. Zu einem politischen Lied von fundamentaler Bedeutung wird Deutschland, Deutschland über alles, aber erst durch den Ersten Weltkrieg. Entscheidend dafür war eine Propagandameldung der obersten Heeresleitung. Vom 11. November 1914 über die gescheiterte deutsche Offensive in der Schlacht bei Ypern. Darin hieß es, dass junge Regimenter unter dem Gesange Deutschland, Deutschland über alles erfolgreich gegen die feindlichen Stellungen gestürmt seien. Diese Falschmeldung bildete die Grundlage des sogenannten Langemark-Mythos, einem der politisch wirksamsten und folgenreichsten Narrative des Ersten Weltkriegs. Mit dem Bild der angeblich Deutschland, Deutschland über alles singend in den Tod stürmenden deutschen Jugend prägte er die Erinnerung an diesen Krieg über viele Jahrzehnte und damit auch den Wahrnehmungshorizont dieses Liedes. Vor diesem Hintergrund wurde das Lied nach dem Ersten Weltkrieg zur deutschen Nationalhymne. 1922 erklärte es Friedrich Ebert zur Hymne der Weimarer Republik. Nach 1933 war es in Hitlerdeutschland auch Hymne des NS-Staates, allerdings meist nur mit der ersten Strophe, aber stets in Kombination mit dem narzisstischen Horst-Wessel-Lied. 1945 wurden NS-Lieder und Hymnen von den Alliierten verboten. Während die DDR 1949 eine neue Nationalhymne für ein sozialistisches Deutschland kreierte, scheiterte in Westdeutschland der Versuch von Bundespräsident Heuss, eine Alternative zum narzisstisch kontaminierten Deutschlandlied zu schaffen. 1952 setzte Konrad Adenauer durch, dass nunmehr dessen dritte Strophe als Nationalhymne der Bundesrepublik installiert wurde. Über Jahrzehnte blieb sie umstritten und war bis zum Ende der deutschen Teilung eine Hymne ohne breite Akzeptanz. 1991 wurde Einigkeit und Recht und Freiheit als Nationalhymne des vereinten Deutschland durch Bundespräsident von Weizsäcker bestätigt. An all diese Gegebenheiten knüpfen die großen Erzählungen zum Lied der Deutschen an. Denn die schlichten Fakten sind viel zu nüchtern, als dass sie eine berauschende Story fürs nationalhymnische Delirium abgeben würden. Solche Stories brauchen neben prominenten Protagonisten auch markante Schauplätze und Symbole, Schlachtfelder, Helden, Opfer, Verräter, Reliquien, Folklore und Gewinnmargen. Die Geschichte des Deutschlandliedes hat all diese Bausteine großer Geschichten zu bieten und sie wird üblicherweise auch aus diesem Repertoire heraus erzählt. Die unterschiedlichen Akzentuierungen, Absichten und Zielsetzungen dieser Erzählungen spielen dabei eine nachgeordnete Rolle. Es sind immer wieder dieselben Bezugspunkte, an denen die Geschichten anknüpfen. Helgoland ist beispielsweise so ein symbolischer, geradezu mythischer Ort. Angefangen beim Ursprung des Liedes, von dem Hoffmann in seinen Memoiren berichtet, einsam auf der Klippe habe er einfach dichten müssen. Und schon zwei Tage später ein gutes Geschäft mit diesen Versen gemacht. Für 4 Louisdor habe es ihm sein Verleger sofort abgekauft und bar bezahlt. Dann natürlich auch das vermeintlich von dort stammende Autograph, Hoffmanns Handschrift als Reliquie. Oder der erste staatsoffizielle Auftritt des Liedes 1890 bei der deutschen Übernahme von Helgoland. Oder die späteren Hoffmann-Gedenkorte. In diesem Haus, in diesem Erker hat der Dichter sein Lied geschrieben. Und dazu natürlich auch noch ein Hoffmann-Denkmal auf Helgoland und frühzeitig schon die entsprechende touristische Vermarktung. Dazu schließlich auch die entsprechenden Bilder von den Grafiken seines Sohnes Franz Friedrich Hoffmann bis hin zum Zyklus von Anselm Kiefer. Ein Bild aus dieser Serie Hoffmann auf Helgoland. Der Autor des Textes steht natürlich auch als zentraler Akteur im Brennpunkt des Scheinwerferlichtes, Hoffmann von Fallersleben, der politisch verfolgte Autor, der entlassene Professor, der 1848 untätig und hinter den von ihm selbst ausgestreuten Ansprüchen zurückbleibt, aber auch der Nationalist, der Frankreich-Hasser und Antisemit. Auf alle Fälle ein Viel- und Schnellschreiber, ein literarisches Leichtgewicht und als Dichter zumeist und oft zu Recht vergessen. Auch der Glanz der Prominenz darf nicht fehlen, Joseph Haydn, ein säulenheiliger deutscher Musikgeschichtsschreibung und dazu das Glitzern des kaiserlichen Hofes zu Wien. Ebenso sind Erfolgsgeschichten unverzichtbare Elemente der großen Erzählung. Sie sind wie die angebliche Popularität des Liedes im 19. Jahrhundert oder sein vermeintlicher Status als heimliche Nationalhymne im Kaiserreich. Hinzu kommen die Orakel der politischen Verlautbarung, die Erklärung von Reichspräsident Friedrich Ebert zur Nationalhymne, der entsprechende Briefwechsel zwischen Bundespräsident und Bundeskanzler, erst mit Theodor Heuss und Konrad Adenauer und dann als symbolische Wiederholung mit Richard Weizsäcker und Helmut Kohl. Ich möchte versuchen, mich der Geschichte von Hoffmanns Lied der Deutschen aus etwas anderen Blickwinkeln zu nähern. Und konzentriere mich dabei auf seine unterschiedlichen Wahrnehmungsmodi. Das oppositionelle Lied, zweitens das nationalpatriotische Lied, drittens das imperialistische Lied und viertens die Nationalhymne. Zunächst möchte ich den liedspezifischen Kontext der Entstehungszeit im Vormärz etwas genauer ausleuchten. Also erstens das oppositionelle Lied. Das politisch brisanteste Lied der Vormärzzeit war »Fürsten zum Land hinaus«, ein satirischer Rundgesang, bei dem in über 20 Strophen sämtliche Könige, Großherzöge und sonstige adlige Landesherren des damaligen Deutschen Bundes auf genussvoll despektierliche Weise aus dem Land gejagt werden. Und dazu habe ich Ihnen ein Tonbeispiel mitgebracht.
Fürsten zum Land hinaus,
Fürsten zum Land hinaus,
jetzt kommt der Völkerschmaus,
jetzt kommt der Völkerschmaus,
naus, 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 naus,
naus, naus, naus, naus,
naus, naus, naus, naus, erst hängt den Kaiser Franz,
erst hängt den Kaiser Franz,
dann den im Siegerkranz,
dann den im Siegerkranz,
auf, 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 auf,
auf, auf, auf, auf, auf, auf, auf, auf,
Bayernland ins Gewehr,
Bayernland ins Gewehr,
Ludwig Scheniergasehr,
Ludwig Scheniergasehr,
fort, 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 fort,
fort, fort, fort, fort,
fort, fort, fort, fort, adlig Hannoverland,
adlig Hannoverland,
du wirst zur Affenschanz,
du wirst zur Affenschanz,
pui, 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 pui,
pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui.
Sachsen, wo bleibst du dann?
Sachsen, wo bleibst du dann?
Der mit Recken und der mit Recken.
Das war eine Aufnahme mit Hein und Ost Kröer und der Gruppe Espe aus dem Jahr 1986. Idee und Machart des Liedes sind relativ simpel und leicht zu durchschauen. Ein Herrscher nach dem anderen wird hohnlachend zum Teufel gejagt. Zuerst Kaiser Franz, der von Österreich, dann der im Siegerkranz, also der König von Preußen, und es folgen Bayern, Sachsen, Hannovern, und so geht es weiter mit bis zu 26 Strophen, bis schließlich alle erledigt sind. Der Clou an der Sache war letztendlich das Ergebnis dieser imaginären politischen Treibjagd auf das adlige Großwild. Also das Stück wurde immer als das deutsche Treibjagen in den Flugschriften betitelt. Denn erst wenn alle Fürsten weg sind, dann ist Platz für die Freiheit. Nun ist im Lande Raum, pflanzet den Freiheitsbaum, so heißt es stets in der letzten Strophe des Liedes. Fürsten zum Land hinaus kursierte seit dem Hambacher Fest 1830 in den Kreisen der liberalen und demokratischen Bewegung und war dort sehr stark verbreitet. Gleichzeitig zog es damals wie kein anderes Lied repressive Maßnahmen nach sich. Verhaftungen, Prozesse und Festungshaft aufgrund der Verwendung oder Verbreitung dieses Liedes sind des Öfteren aktenkundig geworden. Im Umfeld dieses politisch oppositionellen Milieus agierte damals auch der Schriftsteller Heinrich Hoffmann von Fallersleben, und Kritik an der Feudalherrschaft war eines der virulenten Themen, die auch ihn damals umtrieben. Aber Fürsten zum Land hinaus repräsentiert nicht nur das prominenteste antifeudale Lied jener Zeit inklusive die damit einhergehenden politischen Repressionen. Seine zahlreichen Strophen erzählen auch von den vielen großen und kleinen Staaten, die sich damals im Deutschen Bund zusammengeschlossen hatten. Neben Österreich, dem Kaiserreich, die Königreiche Preußen, Bayern, Hannover, Sachsen, Württemberg sowie diverse Großherzogtümer wie auch Baden, sowie die zahlreichen Herzog- und Fürstentümer, darunter etliche Klein- und Kleinststaaten, insgesamt 41 selbstständige Länder. Und diese hatten jeweils auch eine eigene Hymne. Heil dir im Siegerkranz, sang man beispielsweise in Preußen. Herrscher des Vaterlands, heil König dir. Fühl in des Thrones Glanz die hohe Wonne ganz, Liebling des Volks zu sein, heil Herrscher dir. In Bayern sang man, heil unserem König, heil, lang Leben sei sein Teil, Erhalt in Gott und so weiter. wobei man hier dazu sagen muss, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das heute bekannte Gott mit dir, du Land der Bayern, ist erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. Aber zu Hoffmanns Zeiten eben noch Heil unserem König, Heil. Und in Sachsen, den König segne Gott, den er zum Heil uns gab, ihn segne Gott und so weiter. In Mecklenburg-Schwerin, um mal ein Großherzogtum zu nennen, Gott segne Friedrich Franz und seiner Krone, Glanz trübe sie nie. Und in Württemberg, Heil unserem König, Heil, Heil unserem Fürsten, Heil, dem edlen Heil. Und in Baden sang man genau dasselbe, bloß statt dem König eben auch nochmal den Fürst. Und so weiter und so fort. So unterschiedlich die Texte in den verschiedenen Herrschaftsgebieten auch waren, alle diese Hymnen hatten nur eine einzige Melodie. Und das war die Melodie zu God Save the King. Die um 1745 entstandene britische Königshymne war die erste Hymne dieser Art. Und ihre Melodie diente im 19. Jahrhundert als musikalische Grundlage für viele andere Königs- und Fürstenhymnen, zumal im deutschsprachigen Raum. Und in Liechtenstein hat sich das ja sogar bis in die Gegenwart so erhalten. Nur Österreich hatte eine eigene Melodie zu seiner Hymne auf den guten Kaiser Franz, wie es im Liedtext heißt. Gott erhalte Franz, den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Lange lebe Franz, der Kaiser, in des Glückes hellstem Glanz. Ihm erblühen Lorbeerreiser, wo er geht, zum Ehrenkranz. Gott erhalte Franz, den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. So lautete die erste Strophe der 1797 entstandenen Hymne auf den österreichischen Kaiser, also rund 50 Jahre nach der britischen Hymne, für die mit Joseph Haydn, einer der prominentesten Komponisten seiner Zeit, die Musik geschrieben hatte. Man kann mancherorts lesen, dass diese Kaiserhymne damals als Gegenentwurf zur Marseillaise, also der erfolgreichen Hymne der Französischen Revolution, verfasst worden sei. Demgegenüber scheint mir jedoch weit bedenkenswerter zu sein, ob sich hier nicht ein Kaiser auch musikalisch von den vielen anderen Königen und Herzogen ringsherum etwas absetzen und exponieren wollte. Aber das wäre vielleicht Stoff für einen eigenen Vortrag. Haydns Kaiserhymne spielte jedenfalls eine singuläre musikalische Rolle im damaligen Konzert der deutschen Fürstenhymnen. Und dies war wiederum Hoffmann von Fallersleben bereits Anfang 1841 aufgefallen. Für den zweiten Band seiner unpolitischen Lieder hatte er nämlich ein Gedicht geschrieben, das die Ohnmacht gegenüber der Adelsherrschaft in Form einer in die Antike versetzten Satire über die Tyrannenherrschaft aufs Korn nahm. Dafür wählte Hoffmann mit dem Tyrannen Dionysius aus Syrakus eine historische Figur, die nicht zuletzt durch Schillers Bürgschaft einschlägig profiliert und bekannt war, und gab seinem Gedicht den Titel Syrakusaise in unüberhörbarer Anspielung auf die Marseillaise. Und wie diese hatte auch Hoffmanns Syrakusaise eine eigene Melodie, die über den Strophen vom Autor explizit vermerkt worden war. In ihrer eigenen Melodie hatte Hoffmann dort notiert, ohne näher anzugeben, um welche Melodie es sich denn dabei handle. Dies war jedoch auch gar nicht nötig, da die Eingangsverse der Syrakusaise es unmissverständlich klarstellten. Gott erhalte den Tyrannen Dionys, weil er uns des Heils auch wenig, wenn er uns des Heils auch wenig und des Unheils viel erwies, wünsch ich doch, er lebe lange, flehe brünstig überdies, Gott erhalte den Tyrannen Dionys. Dass diesen satirischen Versen nur die Melodie von Gott erhalte Franz den Kaiser zugrunde liegen konnte, war damals offenkundig. Und angesichts des von Metternich geprägten repressiven Regimes hatte es auch seine Entsprechung in der politischen Landschaft und Erfahrung von 1841. Doch die Anspielung auf die Ära Metternich war nur die eine inhaltliche Ebene, denn das Gedicht war als generelle Spitze gegen jegliche Form der Tyrannei auch leicht auf andere Feudalherren übertragbar. Und hierbei schützte sich der Autor vielleicht durch solche musikalische Kodierung auch ein bisschen vor dem potenziellen Vorwurf der Majestätsbeleidigung im eigenen Land. Denn dort wurde ja, wie gesagt, eine andere, nämlich die britische Melodie als Fürstenhymne verwendet. Diese ironischen Verse auch zu Adelsherrschaft und Tyrannei auf die Melodie von Gott erhalte Franz den Kaiser bilden einen häufig übersehenen Vorläufer von Hoffmanns Adaption der Heidenhymne bei seinem Lied der Deutschen. Hatte er in der Syrakusäs noch eine bildungsbürgerlich verklausulierte Herrschersatire formuliert, so ging er nur wenige Monate später, im August 1841, zur gleichen Melodie ganz ungeschminkt in die politische Offensive. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Diese Intronisierung der Nation anstelle adliger Herrscher zielte nunmehr ganz offen gegen jeden potenziellen Tyrannen, ob groß oder klein, ob Kaiser, König oder Herzog, und zwar im gesamten deutschsprachigen Raum, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Und dass sich dieses hymnische Plädoyer für einen großdeutschen Staat freiheitlichen Charakters anstelle der Kleinstaaterei und Repression melodisch ausgerechnet bei der österreichischen Hymne bediente, also der einzig musikalisch eigenständigen Hymne im deutschsprachigen Raum, gab diesem obrigkeitsfernen Lied der Deutsche eine besondere musikalische Würze. Die pointierte Verwendung bekannter Melodien für seine Gedichte war durchaus typisch für den Autor Hoffmann von Fallersleben. Er war ein Mensch, der erfüllt war von Liedern, sei es als Dichter oder auch als Forscher, denn Hoffmann war auch einer der frühesten und produktivsten Liedforscher des 19. Jahrhunderts. Ein Aspekt, der angesichts seiner vielfältigen Publikationen als Germanist bisweilen etwas zu kurz kommt. Er hat in verschiedenen Bereichen der Liedforschung damals grundlegende Werke veröffentlicht, hat in Schlesien Volkslieder aus mündlicher Überlieferung gesammelt und ediert, hat Gesellschaftslieder des 16. und 17. Jahrhunderts zusammengetragen und herausgegeben, hat frühzeitig alte niederländische Volkslieder veröffentlicht, ein Herkunftsverzeichnis der volkstümlichen Lieder des 19. Jahrhunderts erarbeitet und sich ebenso mit der Geschichte deutscher Kirchenlieder befasst. Die Bandbreite seiner Forschungs- und Publikationstätigkeit zu solchen traditionellen und populären Liedern ist damit nur angedeutet, ebenso sein forschungsgeschichtlich tendenziell unterschätzter Einfluss auf nachfolgende Generationen von Liedforschern. Und auch als Dichter war Hoffmann von Fallersleben in den unterschiedlichsten Liedgenres unterwegs. Er schrieb Liebeslieder ebenso wie sozialkritische Lieder, Kinderlieder, ebenso wie mundartliche Lieder, darunter ja auch seine alemannischen Lieder. Die allermeisten davon sind längst vergessen. Aber neben der Nationalhymne sind doch auch etliche seiner Kinderlieder noch bestens in Erinnerung. Alle Vögel sind schon da. Der Kuckuck und der Esel. Ein Männlein steht im Walde, Winter ade, summ, summ, summ. Und so summt es weiter. Einige mehr. Und sie prägen als unverwüstliche Konstanten das geläufige Kinderliederrepertoire bis in unsere Gegenwart. Der langfristige Erfolg gerade in diesem speziellen Genre passt irgendwie zu Hoffmanns leichtfüßiger Lyrik und scheint auch insofern stimmig, als Hoffmann auf eine geradezu kindische Weise von Liedern beflügelt war. Dies äußerte sich vor allem darin, dass er die meisten Gedichte auf bekannte Melodien populärer Lieder schrieb. Dabei gab er die musikalische Basis seiner Verse als Melodiehinweis auch stets an, sodass die Leser den intendierten inneren Klang seiner Texte jeweils nachempfinden konnten. Dieses sogenannte Kontrafakturverfahren, das ja auch dem Lied der Deutschen zugrunde liegt, hat Hoffmann von Fallersleben so extensiv wie wohl nur wenige andere Autoren des 19. Jahrhunderts angewandt. Und dafür möchte ich Ihnen noch zwei weitere Beispiele noch kurz erwähnen. Zum einen schrieb Hoffmann 1843 eines seiner Spottlieder auf den Adel zur Melodie des damals weit verbreiteten und durchaus derben Spottgesangs über die Leineweber. Die Leinerweber haben eine saubere Zunft. Und bei Hoffmann heißt es dann beispielsweise: Die Adeligen sehen keinen Bürgerlichen an, solang als er ihnen nicht nützen kann. Die Adeligen freien gern ein bürgerliches Kind, wenn sie bis über die Ohren in Schulden sind. Die Adeligen sind gar höflich und nett, sie schöpfen von jeder Suppe das Fett. Und so weiter und so fort. Und das immer auf die einschlägig bekannte Melodie von den Leidelwebern. Ein ganz anderes Beispiel ist sein Lied »Das erwachte Bewusstsein« aus dem Jahr 1844, eine sarkastische Kritik am unkritischen Politgeschwafel selbstzufriedener Spießbürger. Und die dazu verwendete Melodie werden Sie sofort erkennen.
Bei einer Pfeiftabak, bei einer guten Pfeiftabak und einem Glase Bier politisieren wir. Juja, juja, gar glücklich ist für wahr der Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Da wird dann viel erzählt, gar viel und mancherlei erzählt, gestritten und gelacht und mancher Witz gemacht. Ha, 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 gar glücklich ist für wahr der Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Dann stoßen wir auch an, auch auf die deutsche Freiheit an, und unsere Polizei süß fröhlich mit dabei. Tatü, tata, gar glücklich ist für wahr der Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Und wenn die Stunde schlägt,
ja, das war eine Aufnahme von der Gruppe Liederjahren aus dem Jahr 1981. Der Jäger aus Kurpfalz, auch heute noch bestens bekannt. Bitte? 81. Jäger aus Kurpfalz ist auch heute noch gut bekannt, diente hier als musikalische Grundlage einer Liedsatire, die sich über philisterhafte Angepasstheit mokiert. Demgegenüber forcierte Hoffmann mit seinen sozialkritischen Gedichten und Liedern einen explizit politischen Standpunkt. Dies spiegelte sich beispielsweise auch im ironisch provokanten Titel seines Gedichtbandes »Unpolitische Lieder«, der Hoffmann 1840 einen beachtlichen Publikumserfolg eingebracht hatte. Die scheinheilige Titelgebung »Unpolitische Lieder« zielte auf eine doppelbödige Wirkung. Einerseits konnte sie als Vexierspiel gegenüber der Zensur fungieren, gleichzeitig war sie aber auch für die potenzielle Leserschaft als augenzwinkernde Schutzbehauptung durchaus durchschaubar und profilierte damit ex negativo den tatsächlichen Buchinhalt. Der Erfolg der »Unpolitischen Lieder« 1840 veranlasste Hoffmann und seinen Verleger Julius Campe in Hamburg im Jahr darauf noch einen zweiten Band mit solchen politisch offensiven Gedichten unter diesem Titel herauszubringen. Und just in diesem Umfeld entstand 1841 auch sein Lied der Deutschen. Hoffmann hatte Anfang August 1841 bei Campe in Hamburg sein Manuskript für den zweiten Band der unpolitischen Lieder abgegeben und war danach in den Urlaub zur Erholung ins Seebad Helgoland weitergereist und dort verfasste er dann bekanntlich Ende August das Deutschlandlied, das politisch ähnlich engagiert war wie seine vermeintlich unpolitischen Lieder. Deren zweiter Band hatte dann schon relativ kurze Zeit nach Erscheinen mit Zensur und Verboten zu kämpfen und führte letztlich dazu, dass Hoffmann 1842, also im Jahr darauf, als Professor der Universität Breslau entlassen und 1843 aus Preußen ausgewiesen wurde. Goethes bekannte Sentenz, politisch Lied, ein garstig Lied, fungierte damals noch oft als dominantes Leitmotiv das literarische Selbstverständnis. Und auch dazu war der Buchtitel »Unpolitische Lieder« sicher ein ironischer Reflex. Und von dieser Auffassung wollte sich Hoffmann von Fallersleben ausdrücklich distanzieren. Trotz Verlust seiner Stellung und Staatsbürgerschaft beharrte er auf dieser Haltung und formulierte 1843 in einem weiteren Gedicht explizit ein politisch Lied, ein garstig Lied. So dachten die Dichter mit Goethen und glaubten, sie hätten genug getan, wenn sie könnten girren und flöten von Nachtigallen, von Lieb und Wein, von blauen Bergesfernen, von Rosenduft und Lilienschein, von Sonne, Mond und Sternen. Diese ästhetische Puppenstube beschreibt Hoffmann dann auch noch in weiteren Strophen, um letztlich sein politisch engagiertes Credo dem entgegenzusetzen. Wer nicht die Kunst in unserer Zeit weiß, gegen die Zeit zu richten, der werde nun endlich bei Zeiten gescheit und lasse lieber das Dichten. Hoffmanns Plädoyer für eine sozialkritische Haltung des Schriftstellers artikulierte einerseits den damaligen Wandel hin zu einer neuen, politisch engagierten Lyrik, für den ja auch andere Autoren des Vormärz, Ferdinand Freiligrath, Georg Herwegh, Heinrich Heine, stehen. Und zugleich markieren diese Verse auch den damit einhergehenden terminologischen Wandel. War ein politisch Lied bislang mit Goethe ein Garstiglied? Als ein Garstiglied angesehen worden, so erschien es nun als dichterische Notwendigkeit und Aufgabe. Begriffsgeschichtlich bildet Hoffmanns offensives Bekenntnis zum politischen Lied eine Brücke zu Friedrich Heckers Statement dazu im Jahr 1848. Ich zitiere Hecker: Nur wer wie Goethe ein Fürstendiener war und die Geschöpfe der Erde in Herrscher und Beherrschte einteilte, konnte den schamlosen Satz aufstellen, ein politisch Lied, ein Garstiglied. Das politische Lied ist aber die Harmonie von Kopf und Herz in Bezug auf die höchsten Ideen der Menschheit. Freiheit, Recht, Vaterland, Menschenwürde. Soweit Hecker, nur ein kleiner Ausschnitt. Während Hecker 1848 das demokratisch-revolutionäre Aufbegehren auch in Person verkörperte, war Hoffmann in jenen Jahren weitaus zurückhaltender. Er agierte nicht auf den Schauplätzen der revolutionären Bewegung, bemühte sich jedoch verstärkt darum, seine politischen Lieder und Gedichte unters Volk zu bringen und brachte dabei auch sein Lied der Deutschen verschiedentlich wieder ins Spiel. Sein Text animierte damals auch einige Komponisten zu Neuvertonungen. Doch das neue musikalische Outfit von Franz Lachner, Konradin Kreuzer und anderen heute gänzlich vergessenen Tonsetzern fand damals ähnlich begrenzte Resonanz wie die von Hoffmann selbst intendierte Liedversion mit Haydns Melodie. Im Grunde blieb das im 19. Jahrhundert so. Ich komme jetzt zum zweiten Abschnitt, das nationalpatriotische Lied. Hoffmanns Lied der Deutschen spielte auch in den Jahrzehnten nach der 48er Revolution aufs Ganze gesehen keine große Rolle. Natürlich wurde es bisweilen gesungen, vor allem zu Zeiten patriotischer Gefühlsaufwallungen und nationaler Propaganda, also vor allem zu Kriegszeiten, griff man darauf zurück, zumal 1864 beim Deutsch-Dänischen Krieg und 1870 beim Deutsch-Französischen Krieg. Auch Hoffmann von Fallersleben, der ein hochgradig emotionales, ja geradezu libidinöses Verhältnis zu Deutschland als Vaterland hatte. Das ist übrigens ein Aspekt, den man anhand des Deutschlandliedes also bis in das kleinste Detail hin auch noch raus analysieren könnte. Auch Hoffmann von Fallersleben brachte bei solchen Gelegenheiten seine Deutschland über alles Verse immer wieder gerne ins Spiel. Insgesamt war deren Wirkung zwischen 1850 und 1900 jedoch vergleichsweise gering und der Autor entsprechend frustriert. 1872, zwei Jahre vor seinem Tod, gab Hoffmann dieser Enttäuschung auch in Versen Ausdruck. Darin heißt es: Und ich sang von Deutschland wieder, sang in Freud und Hoffnung nur, doch mein Deutschland über alles kam und ward Makulatur. Dieses kleine Lied über ein Lied, wenn man so will, wirft ein bezeichnendes Licht auf den damaligen Stellenwert des Deutschlandliedes. In der Ära des sich etablierenden Nationalismus war es ein Lied unter vielen anderen im nationalpatriotischen Kanon und stand völlig im Schatten der damals prominenten nationalistischen Lieder wie zuvorderst Die Wacht am Rhein. Aber zum Beispiel auch Was ist des deutschen Vaterland war damals auch noch ungemein populär. Daran änderten auch die verschiedenen Um- und Weiterdichtungen von Hoffmanns drei Strophen nichts. Dieser Prozess setzte, was häufig übersehen wird, bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Zumal an den Peripherien im Norden und im Süden. Im Kontext des Deutsch-Dänischen Krieges 1864 wurde der Liedtext beispielsweise mit zwei neuen Strophen anonymer Herkunft ergänzt und mittels Liedflugschriften von Hamburg aus bekannt gemacht. Ganz im Süden des deutschsprachigen Raums nämlich in der Schweiz, verbreitete sich ebenfalls ab den 1860er Jahren eine Umdichtung, die inhaltlich allerdings ganz andere Wege beschritt und zuvorderst den national kodierten Eingangsvers veränderte. Heimat, Heimat über alles in der Welt. Hob diese Version an, die in einer der auflagenstärksten Liedsammlungen für Chöre und Schulen in der Schweiz über Jahrzehnte popularisiert wurde. Diese pointierte Umdichtung zu einem schweizerischen Heimatlied und Heimatlob artikulierte sich besonders plastisch in der zweiten Strophe, in der es nun hieß: Schweizer Frauen, Schweizer Treue, Schweizer Wein und Schweizer Sang sollen in der Welt behalten ihren guten alten Klang. Diese Liedversion ist heute weitgehend vergessen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfreute sie sich jedoch in der Schweiz einiger Beliebtheit, wie entsprechende Liedzitate zum Beispiel in Erzählungen von Karl Spitteler, dem Schweizer Dichter und späteren Nobelpreisträger, Literaturnobelpreisträger, exemplarisch veranschaulichen können. Als diese transnationale Bearbeitung des Hoffmannschen Textes in Deutschland ruchbar wurde, ereiferte man sich natürlich prompt über diesen Schweizer Liederfälscher, so der Titel einer entsprechenden Zeitungsmeldung, was die Eidgenossen damals aber offensichtlich wenig beeindruckt hat. Heimat, Heimat über alles gehörte bis in die Zeit der Jahrhundertwende zum geläufigen Repertoire schweizerischer Heimatlieder. Und noch eine weitere transnationale Episode zu unserem Lied ist aus der Zeit des aufblühenden Nationalismus in Europa erwähnenswert. Sie betrifft jedoch nicht Hoffmanns Text, sondern Haydns Melodie. 1880 veröffentlichte der deutsch-kroatische Musikpädagoge und Musikforscher Franjo Kuhac im dritten Band seiner umfassenden Ausgabe südslawischer Volkslieder verschiedene Varianten des kroatischen Liedes Jutro rano se ja stanem, des Morgens früh stehe ich auf, deren Melodien deutliche Parallelen zu Haydns Kaiserhymne aufweisen. Kuhac vertrat die These, dass Haydns musikalisches Oeuvre in vielfältiger Weise durch kroatische Volkslieder geprägt worden sei, und die Kaiserhymne war dabei eines seiner prominentesten Beispiele. In Zeiten nationaler Erregtheiten wurde solch eine musikologische Tüftelei rasch auch zu einem Politikum. 1886 kam es deswegen sogar im Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrats zu einer hitzigen Kontroverse zwischen tschechischen und Wiener Mandatsträgern, die postwendend auch die Presse der Donaumonarchie beschäftigte. Daraufhin veröffentlichte Kuhac 1887 seine Thesen zum Ursprung der österreichischen Volkshymne nunmehr auch in deutscher Sprache, und fortan zogen seine Behauptungen über die angeblich kroatischen Wurzeln von Haydns Hymne und Musik immer weitere Kreise. Es entwickelte sich daraus ein international verblüffend wirkmächtiges Narrativ, welches bis heute in der Legende, dass Haydns Melodie zur Kaiserhymne ein Plagiat des kroatischen Volksliedes sei, präsent ist. Mit den kompositorischen Realitäten um 1797 hat dies indes weit weniger zu tun als mit nationalistisch inspirierten Volksliedideen und Musikgeschichtsbildern ab dem späten 19. Jahrhundert. Unter dem Einfluss nationalistischer Bestrebungen veränderte sich in den Jahrzehnten um 1900 auch in Deutschland der Gebrauch und das Verständnis von Hoffmanns Lied. Ich komme zum dritten Abschnitt, das imperialistische Lied. Ihren antifeudalen Stachel hatte die Formel Deutschland über alles längst eingebüßt, und mit der Konstituierung des Deutschen Reiches 1871 war auch das Ziel der bürgerlichen Nationalbewegung, ein deutscher Nationalstaat, erreicht. Als politische Opposition wurde nunmehr die Arbeiterbewegung mittels Sozialistengesetz verfolgt. Das Motto Deutschland über alles hatte seinen einstigen inhaltlichen Bezug verloren und konnte daher leicht mit neuen Bedeutungen aufgeladen werden, um als Credo weiterhin Sinn zu geben. Das nationalistische und imperialistische Potenzial das darin lag, wurde von interessierten Kreisen rasch erkannt und genutzt, sodass neben dem Lied nun auch sein Eingangsvers zu einer geläufigen Parole wurde. Es gab zwar auch Kritiker dieser neuen Entwicklung, die schon damals, wie Friedrich Nietzsche dachten, ich zitiere Nietzsche, Deutschland, Deutschland über alles, das ist vielleicht die blödsinnigste Parole, die je gegeben worden ist. Soweit Nietzsche. Doch es war gerade die ihr eigene, der ihr eigene doppelte Zungenschlag, der diese Parole für das völkische Spektrum so attraktiv machte. Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Das war der geradezu perfekte Slogan, um chauvinistische Ambitionen mit einer nationalpatriotischen Fassade zu kaschieren. Und so kam auch das dazugehörige Lied ab den 1880er Jahren, also mit der Zeit des Sozialistengesetzes, vermehrt in Gebrauch, etwa bei Bismarck-Feiern oder bei anderen nationalen Kundgebungen oder wie schon erwähnt 1890 bei der Übernahme von Helgoland. Frühzeitig schon stark kontaminiert mit antisemitischen Kreisen und völkischen Studentengruppen findet Deutschland, Deutschland über alles, parallel zum wachsenden Einfluss der alldeutschen Bewegung im Kaiserreich, dann zunehmend Verbreitung und Eingang auch ins Repertoire der Männerchöre, der Kommerz- und Soldatenliederbücher sowie in Schulliederbücher. Diese neue Akzentuierung als chauvinistisches Lied in der Zeit der Jahrhundertwende war für das Lied der Deutschen eine grundlegende Weichenstellung. Denn damit war die Basis dafür geschaffen, dass Deutschland, Deutschland über alles eines der bekanntesten und einflussreichsten Lieder des 20. Jahrhunderts werden sollte. Man kann in einschlägigen Publikationen immer wieder lesen, dass Hoffmanns Lied schon im Kaiserreich so etwas wie eine heimliche Nationalhymne gewesen sei. Aber das ist mitnichten der Fall. Vielmehr ist für diese Zeit charakteristisch, dass das ehedem relativ bedeutungslose oder sagen wir mal vergleichsweise bedeutungslose Lied der Deutschen nun kontinuierlich in die erste Reihe der prominenten patriotischen und nationalistischen Lieder aufrückte. Das einflussreichste Lied in diesem Kanon war jedoch nach wie vor Die Wacht am Rhein. Und das blieb auch in den Jahren des Ersten Weltkriegs so. Freilich ließ es sich auch mit der Parole Deutschland über alles recht gut in den Krieg ziehen. Ich möchte dies anhand eines Mediums veranschaulichen, das in Zeiten ohne Handy, Internet und Telefon ein wichtiges Kommunikationsmittel war. Die Postkarte. Also das ist jetzt noch keine Postkarte, das ist ein Musikaliendruck, aber ich komme gleich drauf. Gerade Bildpostkarten waren sehr beliebt und verbreitet und viele dieser Postkarten wurden damals mit Motiven populärer Lieder im militärischen Kontext versehen und in großen Mengen zum Kauf angeboten. Denn hier tat sich natürlich auch ein lukratives Geschäft auf, zumal der Postweg oft die einzige Verbindungsmöglichkeit zwischen den Soldaten im Krieg und den Angehörigen in der Heimat war. Anhand des Deutschlandliedes lässt sich recht anschaulich vor Augen führen, wie umfassend Text und Klang eines Liedes mit Bildern der militärischen Propaganda auf Postkarten der Kriegsjahre ausstaffiert wurde. Das fängt dann bei der Mobilmachung an. Erst noch ein Gebet und der Schwur auf Kaiser und Vaterland und dann geht's los. Geht los Richtung Front. Also das Lied begleitet die Soldaten symbolisch Richtung Front. Und auch die Heimatfront sollte natürlich in attraktiver Erinnerung bleiben. Prominent vertreten sind bei diesen Karten auch nationale Symbole, militärische Symbole, Germania und das Eiserne Kreuz oder Adler und Siegerkranz, der Kaiser und Germania, der Kaiser und das Kreuz und unten der Kronprinz. Noch wichtiger sind natürlich Fronteinsatz und Schlacht. das Lied als Motto, mit dem zum Angriff geblasen wird. Der Angriff und der Sieg, Victoria. Die Demonstration angeblicher Überlegenheit durch militärische Erfolge, hier die Besetzung von Antwerpen. Und die Demütigung der geschlagenen Gegner. Das Deutschlandlied als tägliche Gesangsübung. Allein die Fülle der Bildmotive und die Art der dargestellten Szenen können kriegsverherrlichende und unterstützende Funktionen dieser oder solcher Liedpostkarten verdeutlichen. Dabei ist die Zusammenstellung von diesen etwa 20 Karten nur ein Ausschnitt der Gesamtproduktion. Allein zum Deutschlandlied sind über 60 verschiedene Bildpostkartenmotive nur aus der Zeit des Ersten Weltkriegs greifbar. Und wollte man ergänzend dazu die Liedpropaganda in einen erweiterten Kontext stellen und auch alle weiteren Quellen zur Rezeption von Hoffmanns Lied der Deutschen in der Zeit des Ersten Weltkriegs zusammenstellen und analysieren, seine konkrete Verwendung beim Militär und an der Heimatfront, beim Marschieren und bei der Truppenbetreuung, bei Konzerten und Wohltätigkeitsveranstaltungen, bei politischen Kundgebungen oder in Feldpostbriefen, seine Präsenz in Kriegsliederbüchern, Musikaliendrucken und anderen populären Medien wie den Schallplatten, den frühen Schallplatten, seine kunstmusikalischen Bearbeitungen und Zitate, seine Thematisierung im publizistischen Diskurs, für die Darstellung all dieser Aspekte und Gesichtspunkte in jenen vier Kriegsjahren wäre ein eigener abendfüllender Vortrag vonnöten. Und doch gewinnt das die Rolle dieses einen Liedes erst dann wirklich Kontur, wenn man sie auch im Kontext der Rezeption anderer Lieder im Krieg betrachtet und vergleicht. Und dabei zeigt sich rasch, Deutschland, Deutschland über alles war damals kein Einzelfall. Ähnliches ließe sich ebenso für andere Gesänge des nationalpatriotischen Liedrepertoires aus der Vorkriegszeit zeigen. Für die ebenfalls in großer Zahl solche Quellen und ähnliche Quellen einer propagandistischen Instrumentalisierung vorliegen, insbesondere natürlich für die Wacht am Rhein. Das Deutschlandlied spielte in dieser Hinsicht keine besonders exponierte Rolle. Unabhängig davon, ob und was davon tatsächlich im Krieg gesungen wurde, und dies stand letztlich in einem krassen Missverhältnis zu solchen propagandistischen Erscheinungsbildern, es war sicher die schiere Masse der Produktion, die Spuren hinterließ und die nationalistisch-aggressive Atmosphäre schürte. In diesem Kontext entfaltete sich das imperialistische Potenzial des Liedanfangs unmittelbar und avancierte in Kürze zum zutiefst chauvinistischen Symbol für eine nach Weltherrschaft strebende Nation. Ein bezeichnendes Detail in diesem Zusammenhang ist beispielsweise auch, dass auf diesen Liedpostkarten nie der ursprüngliche Liedtitel »Lied der Deutschen« erschien, sondern stets die Anfangszeile der ersten Strophe. Steht überall Deutschland, Deutschland über alles. Das war die parolenhaft verkürzte Botschaft, die sich mittels des Liedes primär mitteilen sollte. Und diese Losung machte sich im November 1914 auch die oberste Heeresleitung in ihrer Langemark-Meldung zu eigen, als sie verlautbarte, dass, Zitat, junge Regimenter unter dem Gesange von Deutschland, Deutschland über alles gegen die erste Linie der feindlichen Stellungen gestürmt seien. Tatsächlich ist das Deutschlandlied wohl niemals bei einem Sturmangriff an den Fronten des Ersten Weltkriegs gesungen worden, weder bei Langemark noch anderswo. Und dennoch hielt sich diese Legende, ja, sie entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem regelrechten Mythos, der sich tief im kollektiven Gedächtnis einprägte. Genährt wurde die Legende schon zu Kriegszeiten, wie auch auf einer 1915 herausgebrachten Postkarte augenfällig wird. Hier kehrt ein Regiment Soldaten von den Schlachtfeldern in Flandern zurück. Die angezeigten Ortsnamen markieren prominente Kriegsschauplätze im Großraum um Langemark und sie stehen alle für verheerende Verluste der deutschen Truppen in einem Stellungskrieg ohne Sieger. Doch das Bild suggeriert, dass die Soldaten zahlreich und siegreich zurückkehren. Mit Blumen am Gewehr ziehen sie an einem Triumphbogen vorbei, dessen Inschrift Deutschland, Deutschland über alles lautet. Vor allem aber wurde der Mythos durch den Langemark-Kult der Nachkriegsjahre gespeist. 1923 machte sich dies beispielsweise auch der ehemalige Gefreite Adolf Hitler zu eigen und verewigte ihn mit einer entsprechenden Passage, gerade auch hinsichtlich des Deutschlandliedes, in seinem Buch Mein Kampf. Neben der sogenannten Dolchstoßlegende und dem Hindenburg-Kult war der Langemark-Mythos eines der politisch wirkmächtigsten Narrative zum Ersten Weltkrieg, und dieses war essentiell mit dem Deutschlandlied verknüpft. Deutschland, Deutschland über alles. Als Sinnbild für blinden Gehorsam und bereitwilligen Opfertod fürs Vaterland. Solche Bezüge waren für die Wahrnehmung und den Gebrauch des Liedes in den Jahren der Weimarer Republik letztlich weitaus wirkmächtiger als seine Funktion als Nationalhymne. Viertens, die Nationalhymne. Gleichwohl begann für das Lied der Deutschen mit der neuen Funktion als Nationalhymne ab 1922 auch eine neue Ära seiner Wirkungsgeschichte. Doch in den 20er Jahren stand sein Status als staatliches Symbol noch im Schatten von nichtstaatlicher Symbolik. Zumal im nationalistischen und völkischen Milieu war Deutschland über alles als Leitmotiv tief verwurzelt, wurde entsprechend gepflegt und mit verschiedenen Umdichtungen und Neuschöpfungen ausgestattet, von denen eine Strophe als Reaktion auf die Niederlage im Weltkrieg und die Revolution 1918 damals auf besondere Resonanz stieß. Deutschland, Deutschland über alles und im Unglück nun erst recht. Nur im Unglück kann die Liebe zeigen, ob sie stark und echt. Also die Liebe als Vaterlandsliebe. Als neue vierte Liedstrophe sind diese Verse häufig ins Repertoire von deutschnationalen und soldatischen Verbänden wie dem Stahlhelm eingegangen. Die militaristisch-chauvinistische Sphäre, die das Lied weiterhin begleitete, spiegelte sich unter umgekehrten kritischen Vorzeichen wiederum in der betonten Distanz gegenüber dem Lied, zumal bei politisch links engagierten Künstlern und Intellektuellen wie Georges Cros. Dieses Blatt hat den Titel Deutschland, Deutschland über alles, aber er hat es unter unterschiedlichen Titeln ausgestellt und auch publiziert. Der Alternativtitel dazu ist: Diese Kriegsverletzten wachsen sich nachgerade zur Landplage aus. Künstler und Intellektuelle wie Georges Cros oder Kurt Tucholsky. Tucholsky charakterisierte damals beispielsweise Deutschland, Deutschland über alles in seinem Buch als, Zitat, törichten Vers eines großmäuligen Gedichtes. Und unter den jungen Komponisten machte Erwin Schulhoff das Deutschlandlied zur Grundlage seiner Sinfonia Germanica. Das war eine dadaistische Komposition, die, wie das Titelblatt sagt, unter Anwendung sämtlicher Gliedmaßen aufzuführen war. Und Sie können links sehen, Kopf, Hände, Füße und Nase sind in der Partitur eigens verzeichnet. Und der parodistische Liedtext endet mit den Worten: Und wir alle deutsche Männer sterben so gerne, ach, den Heldentod. Angesichts der festen Verankerung des Liedes im nationalistischen, militaristischen Kreisen erscheint es nur folgerichtig, dass Deutschland, Deutschland über alles nach der narzisstischen Machtübernahme 1933 weiterhin Nationalhymne blieb, nun jedoch in Verbindung mit der NS-Hymne, dem sogenannten Horst-Wessel-Lied. Diese Hymnenkombination hatte ihr Vorbild bei den italienischen Faschisten und sollte unmissverständlich klarstellen, dass es nunmehr ein narzisstisches Deutschland war, das sich anschickte, über alles in der Welt triumphieren zu wollen. Dementsprechend hat Hoffmanns Lied als repräsentatives musikalisches Symbol des NS-Staates in den folgenden 12 Jahren die Gehörgänge überflutet. Bei Aufmärschen und Kundgebungen, in Liederbüchern und auf Schallplatten, durch Hitlerjugend und Arbeitsdienst, Schule und Kaserne, Bomben und Granaten, Wochenschauen und Volksempfänger, Umdichtungen auf Hitler und Textadaptionen für neue Nazi-Lieder und vieles mehr. Und hat damit die Erinnerungsmuster kodiert, im Inland wie im Ausland. Doch es war nicht nur der symbolische Gebrauch als Hymne der NS-Diktatur, der damit verbunden ist. Die Opfer des NS-Terrors haben es auch als unmittelbares Werkzeug körperlicher Folter erlebt. Und wie man sich das konkret vorzustellen hat, veranschaulicht beispielhaft ein Zeitzeugenbericht aus dem Jahr 1936 über den Vollzug von Prügelstrafen an KZ-Häftlingen. Ich zitiere aus diesem Bericht. Der Häftling muss nach dem Vorlesen seiner Strafe an den Prügelbock herantreten und dabei das Jägerlied singen. Steig ich den Berg hinan, das macht mir große Freude. Während des Schlagens muss der Gefangene alle drei Strophen des Deutschlandliedes singen. Die 25 Stockschläge werden so verteilt, dass das Schlagen mit dem Ende des Liedes aufhört. Weigert sich der Häftling zu singen, oder ist er dazu nicht mehr in der Lage, so wird er so lange weitergeschlagen, bis er das Lied doch zu Ende singt oder ohnmächtig wird. Zitat Ende. Es sind solche Szenen, durch die sich das Lied der Deutschen den NS-Gegnern in Körper und Seele eingebrannt hat. Und das waren keine Einzelfälle. Lieder und Musik waren im Lagerkosmos des NS-Systems ein permanenter und vielfältig eingesetzter Faktor der Tortur und Demütigung. Doch selbst an den Orten der abgrundtiefen Erniedrigung und Vernichtung artikulierte sich Widerstand, geistiger Widerstand und manchmal auch widerständige Musik. Eines der eindrucksvollsten Werke aus diesem Kontext ist Viktor Ullmanns Oper »Der Kaiser von Atlantis«, die Ullmann 1943 als Häftling im KZ Theresienstadt in Theresien komponierte. Dieses Stück ist eine musikalische Reflexion über Herrschaft und Tod und gleichzeitig spielte es erkennbar auf Hitlerdeutschland an. Schon im Namen des Protagonisten, Kaiser Overall von Atlantis, schimmert das über alles. Neben diesem Kaiser Overall und dem Tod agieren als Bühnenfiguren zum Beispiel der Trommler und der Lautsprecher. Auch das Verweise aufs Dritte Reich. Als der Trommler im Auftrag von Kaiser Overall den großen Krieg aller gegen alle verkünden lässt, geschieht dies mit einem Melodiezitat, das auch in seiner Moll-Variante als musiksprachliches Äquivalent zu Overall zu erkennen ist.
Im Namen seiner Majestät, des Kaisers Overall.
Wir zu Gottes Gnade, Overall, der einzige Ruhm des Vaterlandes, Segen der Menschheit, Kaiser beider Indien, Kaiser von Atlantis, regiert.
Das war mutig und gewagt, mitten im Krieg, in einem KZ, die Identität des Imperators durch solche musikalische Symbolik kenntlich zu machen. Denn am Ende des Stücks ist es der Kopf des Kaisers, den der Tod als sein erstes Opfer einfordert. Ullmann hat eine Aufführung seiner Oper nie erlebt. Er wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Aber sein Werk bleibt als stete Erinnerung an Terror und Vernichtung und als Symbol der Selbstbehauptung, des Widerstands im Bernstein der Kunst. Und darin eingeschlossen ist auch das Deutschlandlied in der Mollversion des Trommlers. Ullmanns Oper wurde erst viele Jahrzehnte nach dem Krieg uraufgeführt. Auch dies ein bezeichnendes Faktum. Es steht stellvertretend für die lang anhaltende Verdrängung und Tabuisierung der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik. Das Deutschlandlied stand schon viel früher wieder auf der Bühne der politischen Aufmerksamkeit und wurde 7 Jahre nach der Befreiung vom NS-Staat neuerlich deutsche Nationalhymne, freilich nur in der Bundesrepublik und nur mit seiner dritten Strophe. Einigkeit und Recht und Freiheit. Sie fand vor allem in konservativen und erzkonservativen Kreisen Akzeptanz. Kritischen Köpfen galt sie dagegen eher als Revanchismus, verdächtiger Problemfall. Und ganz rechts außen beharrte man natürlich auch auf der ersten Strophe. Aufs Ganze gesehen blieb sie eine Hymne ohne Volk, um es etwas salopp zu formulieren. Oder genauer, eine Hymne ohne breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Sie war unbeliebt und schien peinlich. Sie war letztlich ein hymnisch beredtes Symbol für ein von NS-Kontinuitäten und NS-Verdrängung geprägtes Land. Je problematischer sie empfunden wurde, desto engagierter traten ihre Verteidiger als Retter und Pfleger, Prediger und Pädagogen auf den Plan, um über den demokratischen Charakter der Hymne aufzuklären. Und je vehementer sie sich ins Zeug legten, desto aufmüpfiger, offensiver und intensiver argumentierten wiederum die Hymnenkritiker und verwiesen darauf, dass dieses Lied aufgrund seiner Rolle im NS-Staat eine hoffnungslos korrumpierte Hymne war. Die Geschichte der Hymne in der alten Bundesrepublik war in erster Linie eine Geschichte der publizistischen und politischen Diskurse. In der konkreten Lebenswelt der Menschen spielte das dagegen kaum eine nennenswerte Rolle. Am ehesten könnte man noch die unzähligen Parodien als eine Form produktiver Auseinandersetzung mit der Hymne ansehen. Generationen von Kabarettisten und Liedermachern, Journalisten und politischen Aktivisten fühlten sich herausgefordert, sich am hymnischen Symbol der BRD Verse schmiedend abzuarbeiten, sei es mit feiner Ironie oder mit ätzender Satire und Polemik. Als unvermeidliche Wiedergänger begleiteten solche oppositionellen Parodien die Nationalhymne, begleiteten oppositionelle Parodien der Nationalhymne, die politischen Konflikte und Debatten und die sozialen Bewegungen der Bundesrepublik. Insgesamt ein immenser Textfundus, mit dem sich ebenfalls ein eigener Abend füllen ließe, in diesem Fall sicherlich auf recht kurzweilige Art. Ich möchte abschließend aber noch an eine Dichtung erinnern, die ebenfalls das Lied der Deutschen als politischen Bezugspunkt hatte und das eine neue und in sich schlüssige Alternative formulierte. Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land. So beginnt die Kinderhymne, die Bertolt Brecht 1950 schrieb, in deutlicher Anlehnung und gleichzeitig Abgrenzung zu Duktus und Inhalt des alten Deutschlandliedes. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Dies ist das schönste Deutschlandlied, das ich kenne, meinte der Politikwissenschaftler Iring Fetscher. Und ich darf sagen, ich teile seine Ansicht. Und auch wenn sich die Wahrnehmung und Akzeptanz unserer Nationalhymne in den letzten 25 Jahren nochmals sehr stark verändert hat, sie weitgehend zum Normalfall eine Hymne unter Hymnen geworden ist, nicht prekärer oder peinlicher als andere, und sie wohl erstmals in ihrer Geschichte eine relativ breite demokratische Verständnisgrundlage entwickelt hat, so ist dies noch keine Garantie dafür, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Denn die derzeit stabilisierte Sollbruchstelle bleibt dem Lied buchstäblich eingeschrieben. Deshalb würde ich mich freuen, wenn in Zukunft auch die Kinder unserer Kinder noch Brechts Kinderhymne in Erinnerung und im Bewusstsein haben, sei es in 50 oder in 175 Jahren. Danke.